ich mach's, dieses Projekt, weil da irgendwelche Idioten da oben in der Politik sind, die ihre Eier schaukeln auf ihr Gehalt da, die ja noch nicht mal aus Frankfurt kommen und Frankfurter Stadtpolitik machen. Aua. Die fucken mich alle ab. Ja, diese Stadt stagniert. Das ist einfach, es fuckt richtig ab. Ja, die Clubkultur ist schlechter geworden. Mein Vater redet immer von, boah, wir hatten hier einen Club und da einen Club und hier und dort einen Club. Nehmen wir im Flughafen, dieses Dorian Gray, das soll ja richtig krank gewesen sein.
Podcast Rudi.
Thorsten Tordi de Sousa und Philipp Waldbrand Wollrapp sind die Gründer von EZB Basketball, eine Initiative zur Förderung dieses Ballsports. In nur 3 Jahren haben sie es geschafft, die Renovierung des Hafenparks zu veranlassen, Turniere am Mainkai und der Hauptwache auszurichten und Sponsoren wie Kicks und Soundbooks zu gewinnen. In Podcast Podi Nummer 46 sprechen wir darüber, warum der Dialog mit der Stadtpolitik sich wie ein Kampf anfühlt, wie wichtig öffentliche Räume für das soziale Miteinander sind und warum Streetwear die Hip-Hop- und Basketballkultur verbindet.
Podcast Podi.
Herzlich willkommen zu Podcast Podi Nummer 46. Ich freue mich, meine nächsten Gäste begrüßen zu dürfen. Tordi und Philipp von EZB Basketball.
Servus. Was geht?
Hi.
Danke für die Einladung. Wir freuen uns, dabei zu sein.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wir werden heute einiges bequatschen, wie so euer persönlicher Werdegang aussieht, was ihr persönlich so alles treibt und was es mit dem EZB Basketballprojekt auf sich hat. Aber ich frage alle Gäste, die bei Podcast Budi vorbeikommen, was für einen Bezug die zur Hip-Hop-Kultur haben, beziehungsweise was für Assoziationen bei euch in den Kopf kommen, wenn ihr den Begriff Hip-Hop hört. Also was versteht ihr darunter? Was bedeutet Hip-Hop für euch?
Fang mal an.
Ja, ich bin DJ, wie ihr wisst. Also ich bin aktiver Teil, also sozusagen Creator-Teil der Hip-Hop-Kultur, würde ich sagen. Also wenn jemand Hip-Hop feiern gehen will. Ich bin nicht nur Hip-Hop, aber unter anderem auch Hip-Hop landet man wahrscheinlich auch bei mir. Aber ja, Hip-Hop-Kultur ist sehr raw, sage ich immer. Nicht steril. Elektro, EDM besonders, sehr, sehr steril. Techno kann auch sehr, sehr real und raw werden, finde ich. Aber Hip-Hop ist schon immer auch sehr gesellschaftskritisch gewesen. Das heißt, ja, das ist sehr zeitgenössisch immer. Ne? Texte können sich ja anpassen den Gegebenheiten. Und ja, mit dem Basketballprojekt, was wir auch haben, verbinden wir auch Hip-Hop und Sport. Also Hip-Hop ist Teil vieler Subkulturen, ja, viel Menschlichkeit. Und ja, das würde ich so damit in Verbindung bringen.
Nice.
Ich würde damit vor allem die Kleidung und, also du hast den Sprachstil schon angesprochen, aber die Kleidung, Baggy Hosen, Oversized T-Shirts, so habe ich auch angefangen, mich zu kleiden, als ich angefangen habe, Basketball zu spielen, 2010. Ja, Hosen von And1, Hosen von K1X damals noch. Ja, das ist also der erste Bezug, der in meinen Kopf kommt, ist auf jeden Fall der zur Kleidung. Ja.
Noch Echo Unlimited. Ganz, ganz früh.
Habe ich nie getragen, aber ja.
Ich auch nicht. Ich habe nur Sticker gesehen.
Mit South Pool oder Pelle Pelle?
South Pool habe ich getragen, ja.
In Nuss.
Einen blauen Oversize Hoodie, den habe ich immer noch.
Nice.
Von 12 Jahren.
Ich finde es lustig, dass das jetzt alles wieder zurückkommt. Auch Kani war einfach voll lange gar nicht da und jetzt laufen alle mit diesen Kani-Shirts wieder durch die Gegend.
Mhm.
Okay, also so ein Werteding, Authentizität auf jeden Fall, irgendwas, was die Leute verbindet und connect, aber auch irgendwie was zum Representen. Also Klamotten ist ja etwas, was man trägt, mit denen man dann rumläuft, mit denen man gesehen wird, mit denen man sich ausdrückt. Nice.
Ja, aber Hip-Hop ist jetzt gerade Trend. Ne? Also alles, die Popkultur ist gerade sehr hip-hopig.
Mhm.
Du hast Authentizität gesagt. Im Herzen ja, aber mittlerweile wird sich viel an Hip-Hop bedient. Also, ja, das wollte ich nur noch sagen. Also wir müssen wieder dann zurück, wo es eigentlich früher war, zur Authentizität, weil viele sich einfach daran bedienen und sich nicht mit der Kultur befassen.
Ja.
Wie war da so euer erster Zugang zur Kultur?
Jetzt gerade oder
vor 2 Jahren? Ja, damals, keine Ahnung, wann ihr das erste Mal mit Hip-Hop in Kontakt gekommen seid. Also sei es durch die Musik, sei es was weiß ich, was euer Zugang da dazu war. Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
Bei mir war es im Speziellen, also YouTube-Videos aus den Staaten, wo halt die Streetballer aus Amerika auch übelst breite Hosen getragen haben und die krankesten Moves ausgepackt haben.
Und so N1-Mixtapes mäßig.
Genau. Also heute ist halt Ball is Life der große US-Kanal. Aber früher halt die N1-Mixtapes, wo ich mich so voll einfach dran... Also ich habe die Dinger geschaut und bin dann am selben Tag oder am nächsten Tag mit dem Ball auf den Court gegangen, habe versucht es nachzumachen.
So. Klassiker.
Und... Ja, also N1 Streetball, das ist auch, was uns prägt. Oder das sind unsere Vorfahren, sagen wir. Das sind unsere Vorfahren. Und wir machen das jetzt hier in Frankfurt und Deutschland und unübergreifend auch europaweit. Ja.
Geil. Kannst du dich noch daran erinnern, wie so deine ersten Berührungspunkte mit der Hip-Hop-Kultur waren?
Also ich habe sehr, sehr früh R&B gehört. Und so ein R&B und Hip-Hop geht ja mehr oder weniger auch mal Hand in Hand, sage ich. Aber nie bewusst, ich war eigentlich eher ein bewussterer EDM-Hörer. Weißt du, früher hat man diese Montages geguckt, so. Ich habe auch früher mal gezockt, ja. Also Videospiele. Und da war ja halt auf YouTube schon eher so elektronische Musik in der Benutzung. Aber ich habe dann gesehen, ich habe mal meine Spotify-Favorite-Songs mal angeguckt. Das war voll so hart, ich habe so voll harten EDM gehört. Hat dann so Lil Wayne irgendwie, das war irgendwie komisch. Also es ist voll die krasse Mischung gewesen. Also ich habe es nämlich schon immer gehört, aber bewusst, keine Ahnung, bewusst seit, ich habe sehr viel Future. Also als Future diese ganzen Alben rausgehauen hat, also Dirty Sprite 2, würde ich mal sagen, What a Time to Be Alive. Aber es ist ein bisschen später, aber Dirty Sprite 2 war so, da wo ich richtig angefangen habe zu hören. Da war schon eher Trap, aber ja.
Geil, ja, also vermischt sich ja auch. Ja. Irgendwie Trap, da sind auch elektronische Einflüsse drin, irgendwelche Dubstep-Einflüsse.
Also ich rede über den Hip-Hop-Trap.
Ja, nicht den EDM-Trap,
also,
ne?
Ja.
Ja, ja, aber das ist ja auch irgendwie so ein Mischmasch aus Sachen, die davor da gewesen sind.
Ja. Hab ich auch gehört, aber diesen EDM-Trap.
Das waren dann wahrscheinlich...
Das waren Zeiten. Trap City auf Dingens YouTube mit diesem Signal-Limit und diese, weißt du,
was ich meine? Ja, safe. Jetzt, wenn ich das jetzt anhöre, dann ist es so Lärm. Aber damals hat man schon gefühlt so.
Genau, die Skrillex. Dubstep ist auch so eine Sache, ne?
Geil.
Aber, keine Ahnung. Aber man hört es irgendwie auch immer noch.
Ja, Mann. Cool. Dann haben wir das. Dann wissen wir, wie euer Hip-Hop-Bezug aussieht. Jetzt würde ich gerne wissen, wie euer Frankfurt-Bezug aussieht. Was verbindet ihr mit der Stadt? Go. Was verbindet ihr mit der Stadt? Was bedeutet die für euch?
Ja. Sehr viel Liebe, sehr viel Geschichte, weil, also, wir beide sind Frankfurter, beide sind in Frankfurt geboren.
Born and raised, oder?
Born and raised. Aufgewachsen mit meiner Mama, Grüße auch an meinen Dad. Und mit 9 Basketball angefangen, weil mein Dad mir ein Basketball geschenkt hat mit einer Playsy und dem Game N1 Streetball.
Aha.
Und es war halt ja der Start, sage ich mal, in das, was wir heute machen oder in das, was 2020 gegründet wurde. Und ja, seit 12 Jahren ist halt Frankfurt noch intensiver in meinem Herzen, weil halt hier meine Karriere angefangen hat, sage ich mal, bei den Skyliners oder bei der Eintracht dann auch im Nachhinein, wo ich dann bis zur U18 gespielt habe. Ja, alle Freunde sind hier, also nicht alle, auch in München, weil ich jetzt gerade übergangsweise in München wohne, da auch ein paar neue Kollegen gefunden habe, was auch ein bisschen gedauert hat, aber Family und Friends sind hier, aber auch also zu Hause von meiner Mama Seite in Brasilien. Und jetzt darfst du.
Ja, Frankfurt ist hier Nummer 1, muss man sagen. Also ich bin seit eh und je Bockenheimer. Und immer wenn ich auch in anderen Städten bin, mal im Auflegen oder mal jemanden besuchen, ist man immer froh, wenn man wieder hier ist. Weil diese Stadt hat so einen gewissen Charme. So, wir sind die Stadt, die es nicht abstreitet, irgendwie, keine Ahnung. Also im Bahnhofsviertel haben wir Drug Addicts und so und Obdachlose. Und wir wir embracen es halt als Frankfurter, weißt du, was ich meine? Also wir sind räudig, aber wir feiern es auch, aber wir feiern es nicht nur, sondern wir helfen auch. Also jeder ist ja willig, was zu spenden oder mal rumzulaufen, was zu verteilen. Und andere Städte sind so krampfhaft steril, weißt du, was ich meine? Die tun es, als ob es sowas nicht gibt. Und das ist so eine Sache, die ich in Frankfurt sehr toll finde, weil diese Stadt ist einfach sehr woke, würde ich mal sagen, aber echtes woke. Also so, die wissen wirklich, was Sache ist. Sie tun nicht nur, als ob sie wissen, was Sache ist. Man ist sich über gesellschaftlich kritische Themen bewusst. Jetzt haben wir ja vor kurzem eine Abwahl geschafft. Das wird nicht jede Stadt schaffen. Also wir sind so eine
Macherstadt. 95%.
95%.
1,1 oder so.
Wir wollen nicht zu politisch werden. Noch. Auf jeden Fall.
Später.
Ja, ich liebe diese Stadt über alles. Sie ist eine gute Stadt zum Leben. Man ist perfekt groß. Man ist schnell von A nach B. Ja. Und weil wir diese Stadt so lieben, wollen wir sie verändern. Das machen wir ja gerade aktuell auch. Und es ist auch schön, einfach nicht unbedingt der Stadt zurückzugeben, aber der Stadt bei der Evolution zu helfen.
Also fühle ich so krass. Also es ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache und warum ich sage, Schlüsselfiguren der Frankfurter Hip-Hop-Szene beziehungsweise der Frankfurter Kulturszene. Weil so, wenn sich alle nur beschweren und nichts machen, so, was soll passieren? Also lieber irgendwie einen kleinen Baustein dazu beitragen, dass es geiler wird. Und das sehe ich bei euch auf jeden Fall auch. In welchen Stadtteilen seid ihr groß geworden, aufgewachsen?
Ja, in Bockenheim. Und ich in Niederrad.
Ja. Okay. Nice.
Gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, ist ja sowieso alles nah beieinander.
Kann man ja laufen.
Also wenn du aus Niederernbach kommst.
Ja, Mann. Ja,
geil. Zeilsheim ist kein Frankfurt mehr.
Genau. Geil. Dann haben wir den allgemeinen Teil und sprechen jetzt ein bisschen über EZB Basketball und danach über das, was ihr noch an eigenen Anteilen in dem Projekt habt oder was ihr auch sideways davon macht. Und ich glaube, ein guter Einstieg wäre, wenn ihr einfach mal von eurem Wochenende erzählt, weil da ist ja jetzt was Cooles passiert in den vergangenen 2-3 Tagen. Jetzt in Bezug auf EZB Basketball, aber auch in Bezug auf Auflegerei, auf deine DJ-Aktivitäten. Mhm. Lasst die ZuhörerInnen bitte gerne mal daran teilhaben, was so ging am Wochenende.
Genau, also am Freitag, den 10.11. und Samstag, den 11.11. Nee, andersrum. Egal, auf jeden Fall Freitag. 11. und 12. November, so rum, haben wir auf der Hauptwache ein Open Gym veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Architekturmuseum und dem Stadtplanungsamt Frankfurt, was durch Fördergelder von POSCO oder Innenstadt gefördert wird oder bezuschusst wird vom Bund. Dazu war halt eine Ausschreibung, ich glaube im April oder Mai, wo wir uns darauf beworben haben, mit genau dem Ziel, auf der Hauptwache Aktivierungen durchzuführen. Und dort haben sich, ich glaube, 54 Projekte beworben. Und 17 wurden ausgewählt und wir waren eins davon, wo wir halt wirklich sagen, wir wollen auf der Hauptwache ein offenes Zocken für alle anbieten und zwei Körper aufstellen, Linien ziehen und einen Tribünersatz aufstellen, was in unserem Fall Stühle waren oder Hocker waren. Und das wurde so gut angenommen von allen, ob du jetzt gespielt hast oder ob du nur zugeschaut hast, ob du mit dem Ziel in die Stadt gekommen bist zu shoppen und dann gehört das, ey, da läuft geile Musik, da läuft laute Musik und da sind sehr viele Leute einfach. Und das haben wir dann auch, sag ich mal, erreicht. Wir haben Frankfurt zusammengebracht, wir haben die Kultur zusammengebracht, wir haben Sport verboten und unserer Meinung nach war es der letztmögliche Termin in diesem Jahr, wo wir es noch hätten machen können, wegen dem Wetter einfach. Mhm. Weil wir hatten schon einen, also es war unser Nachholtermin als wir eigentlich schon Ende September das machen wollten.
Ja, ist auch krass. Einfach im November noch gerissen. So.
Und
hätte auch Schnee liegen können.
Hätte auch Schnee liegen können. Und wir hatten dann, wenn ich mich richtig erinnere, 11 oder 12 Grad. Und wir haben schon Feedback bekommen von den, in Anführungszeichen, großen Mächten, mit denen wir das zusammen gemacht haben, dass wir das gerne nochmal machen sollen im nächsten Jahr. Wenn es gut läuft im Frühling, vielleicht auch erst im Sommer. Ja, sag mal deine Eindrücke.
Also ja, wir haben ja schon am Mainkai, wann war das? Ja, im Sommer auf jeden Fall, so was Ähnliches gemacht, aber es war dann ein Turnier. Und das, was wir jetzt an der Hauptwache gemacht haben, stand schon früher fest.
Das am Mainkai war das, wo der Boden so bunt gemalt
genau,
wurde?
Genau, ja.
Crazy.
Also da hatten wir ja schon ein bisschen Erfahrung, auch was einfach Plätze aufstellen angeht. Und wir haben aber dieses Wohnzimmer Hauptwache war schon länger geplant und ursprünglich sollte es auch ein Turnier werden. Aber da wir ja schon ein Turnier hatten, haben wir gesagt, dass wir einfach wirklich ein Open Gym machen und offenes Zocken, um einfach jeden anzusprechen, die halt dort am Tag unterwegs sind. Und das Schöne ist einfach, wie ich ja bereits gesagt habe, ist, dass wir Sport und Musik verbinden. Das heißt also, wenn jemand einfach nur Musik hören will, kann er zu uns kommen und guckt halt zu. Und wenn halt jemand spielen will, kommt er zu uns. Also wir sprechen sozusagen zwei verschiedene Leute an.
Mhm.
Wenn jetzt, oh Gott. Sorry. Wenn man jetzt an einem Fußballplatz ist, geht man einfach nur hin, um Fußball zu spielen. Da läuft dann vielleicht ein bisschen Musik, aber der Musik ist ja nicht Bestandteil der Fußballkultur.
Mhm.
Und das ist das Krasse. Und das verstehen viele Leute in Deutschland nicht. Sowas, was wir halt gemacht haben an der Hauptwache, ist das, was man in Filmen aus den USA sieht oder in manchen Ausstellungen. Das hat man früher bei MTV gesehen. So, dass halt einfach Leute in Baggy-Shorts, Basketballschuhen und Basketball-Jerseys oder was auch immer Jerseys spielen. Und darüber haben wir dauernd gesprochen. Viele Leute wussten nicht, also unsere Vision ist ja die neue Definition des Streetballs. Und viele wissen nicht, was sie damit meinen. Er schon, ich auch. Alle Leute, die Endboy Mixtapes geguckt haben oder, keine Ahnung, aus dem Archiv früher Basketball, Streetball-Turniere oder ähnliches gesehen haben. Aber das war dauernd das, was unsere Vision war. Genau das, es hätte nicht besser laufen können an den beiden Tagen, weil auch alle anderen gesehen haben, jeder Laie hat verstanden, was das ist, was wir gemeint haben. Es sind einfach am Ende, am Samstag, am Ende des Tages, lief einfach Musik, da lief so Future, was auch immer. Und währenddessen standen einfach nur total viele Menschen um die Dreierlinie herum und haben einfach alle im Ball geworfen. Und es war einfach die Aktivität. So, es war kein Kommerzscheiß, es war keine dumme Werbung. Es war total pur. Also unsere ganzen Kameraleute waren weg. Man konnte es leider nicht mal auffangen, aber es war so, jeder hatte Spaß und jeder hat da gestanden. Und dann haben wir einfach zu jedem groß gesagt, versuch mal zu danken, was total schief gegangen ist. Aber so, es war so pur und da sieht man einfach krass, der Sinn und Zweck dieses Projekts von dem Architekturmuseum, dieses Post-Corona-Innenstadt, ist halt einfach zu zeigen, ey, so, wir wissen, der Einzelhandel hat es gerade schwer und ja, die Gastro hat es schwer, also alles ist eigentlich gerade scheiße, wegen Corona und weil der Onlinehandel da ist und schießt mich tot. Aber das wird schon beschwert und es wird halt einfach gezeigt, dass man vielleicht, ohne dass man den Einzelhandel als erstes im Sinn hat, einfach für Attraktivität in der Innenstadt sorgen muss. Also die Hauptwache ist seit 10 Jahren zu und zugeteert und da ist nichts. Also das Einzige, was da gemacht wird, ist, wird sich geschlagen, gesoffen und was auch immer. So abends. Und tagsüber wird da einfach nur langgelaufen oder da sind Demos oder sind irgendwie fragwürdige Flyerverteiler, was auch immer. Aber diese öffentliche Fläche, das ist wahrscheinlich die prominenteste Fläche in ganz, es ist die prominenteste Fläche in ganz Frankfurt. Und das ging einfach darum zu zeigen, durch die ganzen Projekte, die angenommen wurden, wie man die Innenstadt aufwertet. Und genau das haben wir getan, einfach mit Sport und Kultur, so mehr oder weniger. Und ja, es lief unglaublich gut. Also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können.
Geil.
Dazu kurz anknüpfend, das ist genau das, was uns ausmacht. Also dieser, das den Nicht-Kommerz verfolgen. Also keine Eintrittsgelder zu erheben, keine Mitgliedschaftsgebühren bei uns. Wir sind eine Community und für jeden offen. Ob du klein bist, ob du groß bist, ob du gerade erst Basketball anfängst oder einfach nur zuschauen möchtest. Bei uns spielen sehr viele Girls, bei uns spielen kleine Jungs, die gerade erst anfangen. Und der Älteste bei uns im Court, im Hafenpark ist, ich glaube, 65, der Stenko. Mhm. Und der liebt uns und wir lieben ihn auch. Deswegen, wenn ihr Bock habt, Basketball zu spielen oder auch nicht, sondern nur gute Musik hören wollt, dann kommt gern vorbei.
Geil. Ich habe mir das ja auch angeschaut und da waren auf jeden Fall gute Vibes, wie ihr es beschrieben habt, auch viele junge Leute. Und ich finde das so ironisch, weil früher war die Hauptwache ja auch so ein Hotspot für Skater.
Mhm.
Und dann wurden die da verscheucht, weggejagt, keine Ahnung. die Flächen, die in der Stadt sind, die müssen immer irgendeinen Zweck haben. Die müssen immer einem Zweck dienen. Aber ich finde das so geil, wenn man Leuten einfach irgendwie einen Raum gibt, was die Leute dann selber daraus machen. Mhm. Und was da für eine Energie entsteht. Weil diese Räume sind auch wichtig. Räume, wo man einfach sein kann und wo man zum Beispiel spielen kann oder einfach zuschauen kann, sein kann im weitesten Sinne. Und auch für die Jugend ist das super, super wichtig. Big Up finde ich ziemlich geil, dass das da irgendwie stattgefunden hat und dass das auch so geklappt hat, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wie sehen die nächsten Steps bei EZB Basketball aus? Weil ich habe ein bisschen recherchiert und mir die Historie angeguckt. Also ihr hattet auf jeden Fall gut Media Coverage, was so die lokale Presse angeht. Von Journal Frankfurt über Radio Frankfurt bis, wie sie alle heißen halt.
Bis zur FAZ tatsächlich.
Bis zur FAZ. Genau, und
ja, auch.
So, was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie es angefangen hat. Weil irgendwann war da so eine Petition, irgendwann war da ein Spendenkonto, irgendwann war da ein Essay mit 27 Seiten, irgendwann waren Gespräche mit dem Oberbürgermeister. Gib mir erstmal so oder den Zuhörern so einen Ausblick, was so die nächsten Dinger sind, und dann können wir vielleicht nochmal gucken, wie so die Steps waren dorthin.
Wenn man von null anfängt, dann fängt man am 21. Juni 2020 an, wo die Petition ins Leben gerufen wurde.
Das war wirklich auch so der...
Das war der Startpunkt.
Wart ihr da beide schon connected?
7 Tage später waren wir connected.
Wir haben uns aber schon gekannt.
Genau,
wir
haben uns schon gekannt. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Durch einen gemeinsamen Kollegen, Michael. Aha. Auch im Hafenpark getroffen, um ein paar Footballbälle zu werfen.
Aha.
Und zum Punkt Null ist im Juni 2020 die Petition ins Leben gerufen worden, mit dem Ziel, Nachtbeleuchtung im Hafenpark zu installieren, hauptsächlich an den Basketball-Courts. Erst 3 oder 4 Tage später kam erst der Name EZB Basketball zustande und die Instagram-Seite. Und dann bräuchten wir Sticker, und ich habe den guten Philipp angerufen, samstags um 10.30 Uhr, glaube ich, oder um 10 Uhr, und wir kannten uns, wie gesagt, schon. Und ich wusste aber, er macht Designs, er kennt sich aus mit der Materie, und ich meine so, Bro, kannst du uns kannst du mir oder uns, EZB Basketball, ein paar Sticker machen? Und da hat er 2 designed, einmal in Blau, einmal in Gelb-Orange, die er mir zugeschickt hat, die habe ich schon ausgedruckt und bin direkt zum Court gefahren und habe die aufgeklebt. Und dann haben wir uns gefunden und einfach gemerkt, wir passen zusammen. Er ist der crazy Nerd, der Physik studiert hat, der jetzt Geowissenschaften studiert, mal Pilot werden wollte, und ich bin der wissenschaftliche Schreiber, der Konzepte der Stadt vorstellt, dem Oberbürgermeister zuschickt und die Hoffnung hat, dass wir eingeladen werden zusammen und mit der Stadt vor Ort sprechen können, was der Streetball in Frankfurt noch werden kann. Und fast forward, heute sind wir ein beständiges Projekt in der Stadtkultur oder aus der Stadtkultur nicht mehr rauszudenken, weil wir alle Menschen zusammenbringen. Wir sind nicht Hafenpark gebunden. Wir fahren auf Turniere. Wir fahren mit sehr vielen Mannschaften auf Turnieren. Wir spielen Courts im Stadtgebiet, aber auch in anderen Städten. Also uns kennt man in Darmstadt, uns kennt man in Hamburg und bis nach Dänemark. Und wir haben schon Kontakte nach New York, wo wir auch in 2 Jahren spielen wollen mit einem Team oder je nachdem, mit wie vielen wir da hinfliegen können. Aber das sind auch Gelder, die halt uns zur Verfügung gestellt werden müssen oder je nachdem, wie wir in 2 Jahren aufgestellt sind.
Lufthansa ist immer Sponsor.
Ich habe früher, genau, also anderes Thema, später unser Werdegang noch. Auf jeden Fall, genau, die Next Steps für uns sind die Vereinsgründung nächstes Jahr. die Vereinsgründung mit Fokus auf Nachwuchs- und Frauenbasketball und zusätzlich noch Herrenteams zu stellen, weil es genügend Jungs auch gibt, die, sag ich mal, keine Lust mehr haben auf alteingesessene oder alteingesessene Vereinsstrukturen, weil jeder weiß, wer bei welchem Verein spielt, jeder weiß, wer welches Team coacht, und bei uns hast du ein freshes Team, hast du eine richtig gute Halle, wenn alles gut läuft, wie wir uns das vorstellen, nächstes Jahr in der Fabriksporthalle zu spielen in Fechenheim, mit Tribünen ausfahrbar, wie im BCM bei den Skyliners in der Nordweststadt. Das ist sozusagen der erste Teil unseres nächsten Steps, und der zweite Teil ist dann in 2 Jahren unsere Streetball Consulting GmbH zu gründen, um unsere Expertise der Umgestaltung öffentlicher Basketballcourts zu verkaufen an öffentliche Kommunen. Und es führt kein Weg daran vorbei, diese Firmengründung in Angriff zu nehmen, weil wir sonst anders nicht ernst genommen werden können. 3 Jahre nochmal für einen weiteren Court zu kämpfen gegen Stadtregierungen, die uns vielleicht noch nicht kennen, Hannover oder Wuppertal oder sei es jede andere Großstadt oder Kleinstadt. Wir müssen offiziell auftreten und wir müssen 3 Jahre einsparen beim nächsten Mal. Genau, und das ist, deswegen nehmen wir auch aktuell am Hessen Ideenwettbewerb teil, wo wir durch Empfehlung der FH hier in Frankfurt dort jetzt gerade im Finale stehen.
Geil.
Ja, mit der Projektidee eben perspektivisch gesehen von Community bis Vereinsgründung, über Vereinsgründung zu GmbH sozusagen, eine Firma zu gründen, halt mit dem Ziel, öffentliche Courts auszubauen.
Ja. Geil. Fett.
Ja.
Fett.
Gibt es nicht viel zuzufügen, aber ja, die Wege haben ja dann relativ schnell zusammengeführt. Wir saßen irgendwann in einer, ich glaube, es war eine Shisha-Bar, wo wir keine Shisha geraucht haben, sondern nur Tee getrunken haben. Und dann habe ich das erste Zicker-Design gemacht. Ich bin kein Grafikdesigner, ich habe es einfach nur irgendwie mir mal selbst beigebracht, weil ich es einfach gebraucht habe. Nein, bin ich nicht.
Creative Director.
Ja, ich kümmere mich um die Musik, Visuals, so weiter und so fort. Aber ja, das hat sich auch alles entwickelt. Man sieht jetzt uns mittlerweile unsere Corporate Identity, CI, wie man es auch nennen will. Ist jetzt einfach relativ simpel geworden. Man sagt ja auch immer, im Grafikdesign, umso mehr man es reduziert, desto besser wird es. So, zum Beispiel dann, dein Logo ist halt auch einfach mega simpel.
Und ist dann top-notch, wenn du nichts mehr weglassen kannst.
Ja, genau. Also wenn du es so krass kondensiert hast, oder wenn du sagst, du hast ein Logo und du kannst es immer mehr kondensieren, man assoziiert es immer noch mit dir, dann ist es ein gutes Logo. Also zum Beispiel jetzt die EZB, wir haben ja die Umrandung. Und jetzt immer mehr Striche weglassen müssen, nur noch dem Umriss.
Ja.
Ja, dann würde man es ja trotzdem noch erkennen, was es ist, mehr oder weniger. Ja. Und deshalb, der Weg hat dann auch visuell immer eine bessere Richtung geführt. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo es Leute gibt, die sich ein bisschen was abgucken bei uns sogar. Was ich vor kurzem zugezwitschert bekommen habe. Auf jeden Fall. Ja, was soll man machen? Aber ist ja mehr oder weniger auch ein Kompliment. Aber ja, wie Tordi gesagt hat, es war ein langer Weg. Am Anfang war es noch ein Schrei nach Aufmerksamkeit im Sinne von, ey, wir wollen, dass man uns überhaupt erst hört. Und jetzt ist es ein Schrei nach Seriosität, dass man uns ernst nehmen will. Also ganz ehrlich, wir sind mittlerweile, er und ich sind im Vorstand vom Sportkreis. Das ist sozusagen der Dachverein aller Sportvereine in Frankfurt. Und gleichzeitig sind wir besonders nach diesem Wochenende sehr, sehr ernst genommen. Ich will nicht Erzfeind sagen, aber die Person, die uns sozusagen am meisten im Weg steht bei dem ganzen Projekt, die Frau Heilig, die Umweltdezernentin, die ja die Befugnisse über die Sportflächen auf Grünflächen hat. Also wenn du einen Park hast und ein Basketballplatz auf diesem Park ist oder in diesem Park, ist dafür nicht der Sportdezernent zuständig, sondern das Grünflächenamt. Und das Grünflächenamt hat keine Ahnung von Sport. Und was wir auch machen, auf jeden Fall wurde da nicht wirklich mit uns kooperiert. Und heute hat sie uns gefolgt, ja, oder wie auch immer.
Ja, uns, ja.
EZB, Basketball. Ja.
Also heute nach fast drei Jahren, wo wir ein authentisches Gespräch mit ihr gezielt gesucht haben und sie immer wieder eingeladen haben, mit uns an einen Tisch zu kommen, mit damals noch dem Oberbürgermeister, mit unserem Hauptsponsor, mit dem Roland Frischkorn, also unserem Chef sozusagen beim Sportkreis. Und sie hat halt abgesagt mit einer Begründung, wo sie im Urlaub wäre. Sie hatte jede Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Sie hatte jede Möglichkeit, auf E-Mails zu antworten oder Telefonate entgegenzunehmen. Und heute sind wir im engen Austausch mit ihrer Büroleitung, Andrea Brandl. Oder, also Grüße auch an sie, weil sie sind die einzige Person, die mit uns authentisch sprechen und uns zuhören und uns auch fragen, welche Bodenbelege wir uns gerne wünschen. Mhm. Und an dem Punkt muss man auch erstmal sein. Und ja, go ahead.
Ja, also jetzt sind wir mal an einem Punkt, wo wir sehr, sehr ernst genommen werden. Also wir waren auch schon in der Vergangenheit auch eine Expertengruppe, die angefragt wurde von der Stadt. Also wir waren bei einigen Meetings im Römer auch schon zu Jugendthemen, Stadtleben-Themen. Und ja, jetzt nach diesem Wochenende sind wir ein Big Player und
Killer. Und
die Sache ist die, wie sagt man, ich habe immer gesagt, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das so ein Erfolg wird, aber sobald dieser Court steht, genauso wie wir uns den vorgestellt haben, also sprich mit Tribünen, mit Scoreboards, Shotclocks, dann wird jeder auf einmal angekrochen kommen und sagen, boah, das ist total krass. Und wir wissen ja genau, wer uns am Anfang nicht supportet hat. Weil das, was wir uns vorstellen, ist halt, ich verstehe das ja, dafür habe ich ja Verständnis, dass viele Leute sich nicht vorstellen können, was hinter dieser Idee steckt. Wenn man sich jetzt den Ruckerpark anguckt, dann sieht man, was dahinter steckt. Aber jemand, der keine Affinität zu Basketball oder zu Hip-Hop-Kultur hat, der rafft das halt einfach nicht. Oder keine Ahnung, man muss ja nicht mit der Hip-Hop-Kultur Affinität haben, aber es gehört ja auch dazu. In New York gibt es das NYPD macht Streetball-Turniere, wo Polizisten aufleben. So, weißt du, was ich meine? So, es läuft halt einfach Hand in Hand. Und das war aber heute, diese Woche hat dann einfach wieder gezeigt, ohne dass wir den Court an sich bespielt haben bei uns am Hafenpark, wie es eigentlich aussieht. Also, es ist einfach nur fresh, es ist cool, es wertet das Stadtleben so krass auf. Und ich sag immer, toll, man muss sich immer vorstellen, und deshalb wollen wir auch mehr Augenmerk auf Kinder legen, weil wir in der Stadt außer am Gütersburgpark nicht wirklich einen Platz haben, den Kinder bespielen können. Aber das, was wir machen, jetzt sei es am Hafenpark, aber besonders dieses Wochenende, darüber werden Kinder reden, so, und die werden darüber nachdenken. Die werden in 5 Jahren sich immer denken, wow, da war ja mal was. Mhm. Und das ist krass, also diese Stadt ist tot. Früher gab es ziemlich viele Angebote über, kennst du ja diese das Abenteuerspielplatz an der alten Oper?
Mhm. Spielmobil,
ja. Digga, das ist krass. So Kinder, das ist so wichtig für Kinder. Kinder reden darüber. Kinder denken, guck mal, jeder von uns saß wahrscheinlich einmal in dieser Box und ist da runtergefahren.
Diese Rutsche, ja, da, gell? Das
sind so Key Memories. Ja. Und genauso Key Memories lösen wir auch aus. Und wir können Kulturforscher, Pädagogen fragen, wie wichtig es ist, in so einem Environment zu kommen, weil das hört sich jetzt dumm, aber dort herrscht das Gesetz der Straße. Also wenn jetzt ein Kind denkt, dass er im Kindergarten fetter Macker ist, wird er durch eine natürliche Auslese an so einem Platz merken, okay, ich bin gar nicht der große Macker, und man lernt so seinen echten Platz kennen. So, weißt du, was ich meine? Man kann natürlich in einem geschützten Environment ein Arschloch sein, aber in einem ungeschützten, also das hört sich jetzt komisch an, aber in einem Environment, wo es sehr raw ist, wo aus verschiedenen Städten Leute kommen und sich auch die Altersklassen mischen, lernt man sehr schnell, wie der Hase läuft. Also wenn du kannst ja als 5-Jähriger zu anderen 5-Jährigen ein Arschloch sein, wenn du halt dann einen 65-Jährigen hast, der mit dir Basketball spielt oder es dir beibringt, der hörst du dem halt zu. Deshalb ist ja auch Sport so wichtig, weil du mal eine Autoritätsperson hast, die nicht deine Eltern sind. Ja, und du hast, das ist halt die Sache mit diesen Plätzen. Wir sind ein natürlicher Integrations-Space, also es wird ja immer für Integration, der in Deutschland mal irgendwo jemand hingeschoben, ja, integrier dich da mal in irgendeinem Jutz oder so. Aber bei uns kommt es halt hin, nicht weil du dich integrieren willst, sondern weil du Basketball liebst, weil du die Subkultur Streetball oder Hip-Hop liebst oder die urbane Kultur. Mhm. Und dann passiert es von alleine. Also es ist so unerzwungene Integration. Gleichzeitig ist es auch so, es vermischen sich die Einkommens...
sozialen Schichten.
Ja. Jede Sozial, wir haben Ärzte, wir haben Leute, die gerade so über die Runden kommen, alle spielen da, alle haben eine gute Zeit. Und was auch immer noch so ein Punkt ist, ist dieser intergenerationelle Austausch, was ist ein krasses Wort. Auf jeden Fall. Weißt du, alle sagen immer, die jungen Leute werden frischer. Natürlich, weil du heutzutage, früher war es schon krass, aber heutzutage kannst du einfach einen Sprachchat, einen erwachsenen Typ sagen, dass du seine Mutter fickst, ja, und er kann nichts machen, weißt du, was ich meine? Und wenn du es halt auf einem Sleeper-Court sagst, dann kriegst du entweder direkt ein paar Buckets rein oder du kriegst halt direkt, wirst ja direkt angeschrien, also du kriegst ja halt direkt die Folgen. Mhm. Das ist das Wichtige. So, junge Leute müssen damit konfrontiert werden, wie es ist. Besonders durch Social Media und so ist es ja sehr anonym geworden und sehr distanziert, aber das ist sehr, es ist so wie früher halt. Man hat halt einfach diesen direkten Menschenkontakt und man lernt halt auch einfach mal die Umgangsweise von jemand Älterem. Mhm. So, alle sind so hau drauf heutzutage, aber vielleicht ist vielleicht die kühle Art eines 40-jährigen Arztes viel, viel chilliger, weil der sieht so viel Scheiße und auf einmal verlierst du voll und wenn du verlierst, schreit jedes Kind rum. Nicht jedes Kind, aber so wie es halt heutzutage ist. Wir haben ja in dem ganzen Fußball zum Beispiel, es gibt so viele Fetzereien mittlerweile. Ich habe da mal eine Statistik vom DFB gesehen. Es wurden dieses Jahr so viele Spiele abgebrochen, weil die sich alle gefetzt haben. So, man muss einfach mal mehr die Altersgruppen mischen. So. Und das machen wir halt.
Geil.
Und geil. Vielleicht kann man auch ganz kurz auf die sozialen Medien eingehen, die du gerade angeteasert hast. Philipp, und zwar, wir haben eine Instagram-Seite, wir haben einen sozialen Media-Auftritt auf unserer Webseite, auf jeglichen Kanälen, YouTube, TikTok. Aber das Beste daran ist, dass wir nicht auf die sozialen Medien angewiesen sind und uns man schon und wir bereits im Real Life sozusagen erkannt werden. Und das macht uns wirklich aus. Also wir haben Leute erreicht, die Anführungszeichen gegebenenfalls konservativen Leser der FAZ sein können, ob es jetzt die Leute, die morgens zur Arbeit gehen und einfach die Zeitung lesen, ja, oder in der FNP, liest mal von uns, cool, vielleicht hat der oder die keinen Instagram, weiß trotzdem jetzt von uns und redet mit deren Kollegen, oder mit der Mom von dem und dem oder was auch immer und sagt, hey, geht doch mal zum Hafenpark und spielt mal Basketball mit denen. Das ist ein großer Aspekt von uns, dass wir Leute außerhalb der sozialen Medien erreichen können.
Das ist ja das Wichtige heutzutage. Die Leute, die was zu sagen haben, sind immer noch nicht größtenteils, die sind auf Facebook, weißt du, was ich meine? Aber Facebook ist für die nicht so, boah, ich sehe jetzt was und jetzt muss ich unbedingt machen, wie so junge Leute. Also diese Mundpropaganda oder einfach diese Präsenz in der Stadt oder im Geist zu haben, das ist das Wichtige. Also die Leute, die was zu sagen haben, brauchen, die erreichst du nur so.
Also wenn ich jünger gewesen wäre, ich wäre auf jeden Fall bei euch gewesen, weil ich habe früher auch mega viel Streetball gespielt und ja halt immer auf irgendwelchen Schulhöfen, bis uns der Hausmeister verjagt hat.
Ja.
Und ich hätte mir, glaube ich, gern so eine Community gewünscht oder so einen Anknüpfungspunkt, weil es ich hatte auch keinen Bock, in einen Verein zu gehen. Wollte ich auch nicht. Ich wollte nicht so, nicht auf Leistung trainieren, sondern einfach, wenn ich Bock hatte, genau, zu ballen, dann so rausgehen. Ihr habt ganz, ganz viele wichtige Sachen angesprochen. Jetzt einmal so, was du versucht hast zu erklären, so was für uns wahrscheinlich most obvious ist, was das für ein verbindendes Element hat und was das für eine stadtkulturelle Bereicherung ist. Also was das einfach für einen Mehrwert schafft, um BWLerisch zu sprechen. Mhm. Und dann einmal der Zeitraum, in dem ihr das gemacht habt. Für mich kommt der sehr, sehr kurz vor. Also aus meiner Perspektive habt ihr in einer sehr kurzen Zeit auf jeden Fall was bewegen können und euch Namen machen können und halt auch nicht nur Hebel, sondern auch jetzt wirklich Sachen ins Leben rufen können. Und ein Aspekt ist mir im Kopf geblieben, den du angesprochen hast. Du hast gesagt, man muss einen Krieg führen. So mäßig ja, gegen die unterschiedlichen Instanzen, mit denen man zu tun hat. Und ihr seid junge Leute so. Und natürlich könntet ihr jetzt auch irgendwelchen Erwachsenen auf WhatsApp irgendwelche Sprachnachrichten schicken und die beleidigen. Aber ihr entscheidet euch dafür, quasi einen produktiven Beitrag zu leisten. Warum ist es ein Krieg? Und wenn es ein Krieg ist oder ein Kampf oder ein Struggle, wie auch immer, warum macht ihr das? Warum gebt ihr euch das? Warum chillt ihr nicht einfach und spielt Basketball oder was auch immer? Also, why?
Was? Wieso?
Keine Ahnung. Also Ich habe da, also ich mache es einfach, weil es das Richtige ist. Sag ich dir ehrlich, also ich war jetzt vor, ich habe das wahrscheinlich schon 15 Mal erzählt, seitdem ich hier zurück bin. Ich war vor 3 Wochen noch in Philippinen bei meiner Familie und da hat mein Cousin mich an einem Tag einfach umgefahren. Es ist halt ein Basketballland, wir sind halt ein Fußballland, aber gleichzeitig ist es auch einfach ein sehr einkommensschwaches Land, wo ultra viel Korruption ist. Also öffentliche Gelder kommen nicht da an, wo sie ankommen sollten. Mhm. Und trotzdem findest du in irgendeiner Ecke, in einem total armen Viertel, einfach bessere Körper als hier in Deutschland. Mhm. So, die spielen halt auf total kaputten Boden, was ja okay ist. Wir können nicht jeden Tag den Boden da flicken und es sind auch einfach ganz andere tropische, also ganz andere Verhältnisse, das ist halt tropisches Klima. Mhm. Da geht es halt einfach schnell was kaputt. Aber ich habe immer gesagt, es ist unglaublich, wie schlecht Deutschland Spielplätze und öffentliche Sportplätze behandelt. Es ist so, als ob du in der Klapse bist, so alles so ultra vandalismussicher und bloß nicht verletzungsgefährlicher, wie man es auch nennen will.
Verletzungsanfällig.
Ja, man ist ja selbstverletzungsanfällig. Also es ist
todessicher.
Einfach, todessicher, ja. So basically, wenn ein Kind von diesem Klettergerüst auf den Hals, auf den Kopf fällt, dann bricht er sich den Hals nicht, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, die Sägespäne unten liegen. Mhm. Und am Ende des Tages saßen wir einfach auf den Philippinen in irgendeiner Halle, das war früher eine Markthalle, wo einfach, wie heißt es auf Deutsch, also dieses Hardwood, dieses
Parkett,
genau, wo einfach Parkett war und krasse Körbe, also das waren ja eigentlich Bundesliga-Körbe so.
Ja, das waren Hallen Bundesliga-Körbe.
Bundesliga-Körbe, krasse Netze, Shotclocks und 2 Scoreboards.
Und Tribünen.
Und Tribünen, was das funktioniert einfach. Und ich denke so, krass. So natürlich, also jeder Stadtteil in dieser Provinz stellt dann sozusagen ein Team und es wird natürlich auch mit Spenden finanziert. Aber wie kann es denn sein, dass ich da auf einer Insel hocke, das ist nicht mal Hauptstadt, ne? Also ist ein bisschen also Roja City, das ist in der Mitte der Philippinen, Visayas. Und wenn sowas eine Hauptstadt wäre, würde ich sagen, ja okay, ist halt Hauptstadt. Aber solche Hallen hat jede Stadt. Mhm. Und das ist öffentlich, also du kannst da spielen, wann du willst. Und so eine Art Halle haben im Umkreis von 200 Kilometern hier nur die Skyliners und die Trainingshalle. Und dann hast du halt die Halle, wo die drin spielen, in der Ballsporthalle oder wie jetzt auch heißt, seitdem der Sponsor weg ist. Und das hat mich nochmal richtig mitgenommen. Da habe ich mir gedacht, das kann auch nicht sein, dass wir hier mit diesen Hartplastiknetzen gestraft werden oder mit
diesen Ketten.
Also ein Argument ist, wir hängen keine Netze auf, weil wenn sich jemand dran hängt, fliegt er hin. Aber wenn sich jemand an eine Kette hängt, dann ist sein Finger ab. Also ist so beides scheiße irgendwie. Also man findet immer eine Ausrede, sage ich. Und wir haben hier wirklich, ist lächerlich. Ich sag immer, wenn wir in einem Meeting sind, ist einfach peinlich, Leuten aus anderen Städten. Ich habe ein paar Freunde zum Beispiel in Zürich, die haben ultra krasse Plätze. Wenn ich Leute aus Zürich hierher bringe, lachen die unsere Infrastruktur aus. Mhm. Das ist einfach lächerlich, wir haben keine öffentlichen Toiletten. Das ist übrigens der Nummer 1-Punkt, sagt immer, wir sind ein Basketballprojekt. Aber der Nummer 1-Punkt des Projekts ist, wir wollen Trinkbrunnen und besonders öffentliche Toiletten. Besonders im Hafenpark. Das ist der höchst frequentierteste Park, den es gibt in ganz Frankfurt. Und wir haben keine Toiletten und jeder pisst unter die Brücke. Und es ist einfach nur ein Armutszeugnis.
Ich habe in Tilburg gelebt, in Holland, und die hatten so eine Art Litfaßsäulen, die so in den Boden reingefahren sind und rausgefahren. Crazy. Und wenn dann halt so Straßenfeste oder sowas waren, dann haben die diese Litfaßsäulen rausgefahren und dann waren da so 3 Pissoirs. Mhm. Und also weißt du, das ist so most obvious. So. Leute sind dort, versammeln sich, müssen pinkeln. Wenn du da nichts hinmachst, wo die pinkeln können, dann pinkeln die in die Ecke. So, muss man sich nicht wundern.
Aber darüber wird schon aufgeregt, der soll drum pissen. Ja, wo soll ich denn sonst? Soll ich jetzt in meinen pissen oder wie? Das ist einfach lächerlich. Und das ist so, ich mach's, dieses Projekt, weil da irgendwelche Idioten da oben in der Politik sind, die ihre Eier schaukeln auf ihr Gehalt da, die ja noch nicht mal aus Frankfurt kommen und Frankfurter Stadtpolitik machen. Oh. Die fucken mich alle ab. Ja, diese Stadt stagniert. Das ist einfach, das fuckt mich ab. Ja, die Clubkultur ist schlechter geworden. Mein Vater redet immer von, boah, wir hatten hier einen Club und da einen Club und hier und dort einen Club. Im Flughafen, dieses Dorian Gray, das soll richtig krank gewesen sein. So, die waren nur am Clubben und wir haben eine Statistik mal vom Bundesamt für Statistik angeguckt. Wir haben ein Einwohnerzuwachs von irgendwie 30% über was auch immer eine Zeitspanne. Aber in dieser Zeit ist das Angebot an Nachtleben, an Clubs, an öffentlichen Sportflächen, das ist ein bisschen gestiegen, aber Clubs ist zurückgegangen. Also wir entwickeln uns im Angebot für Einwohner dieser Stadt zurück, aber wir sehen mehr Einwohner. Mhm. Also wir haben nicht genug Versorgung für Parks, öffentliche Sportflächen und so weiter und so fort. Und erst recht nicht Clubs und so, dazu kommen wir noch. Aber deshalb, irgendjemand muss doch die Leute darum abfucken, dass sie mal irgendwas machen. Oder die sollen einfach zurücktreten oder abgewählt werden. Irgendwas scheiße, aber deshalb einfach mal so Aktivismus sein, ohne Steine werfen. So.
Geil.
Mit Briefe werfen.
Geil.
Genau. Und bei mir ist es, weil man mich als emotionalen Mensch noch kennt, liegt es sehr tief zurück, 12 Jahre. Oder lass es 6 Jahre sein, als ich meine Basketballkarriere aufgehört habe. Und musste wegen einer Knieverletzung, die nie ausreichend aussagekräftig diagnostiziert wurde, durch meine Knieverletzung. Und dann habe ich in der Schule gelitten, schlechte Noten geschrieben. 1 und 1 hat zusammengepasst und ich musste aufhören. Mhm. Dann musste meine Schule weitermachen. Habe auch Fachabi abgeschlossen als Klassenbester. Und,
wow.
Und studiere jetzt an der FH im, ich glaube, 6. Semester International Business. Ja, aber warum mache ich das Projekt oder warum liegt mir das alles so am Herzen? Weil ich halt kein Profi geworden bin. Ich gebe es jetzt anders, zurück. Die Leute verdienen es. Der Straßenbasketball verdient es. Die Straße verdient es. Punkt.
Mhm.
Ah, so eine kurze Verkündung.
Geil. Ja, ja, also auf jeden Fall Herzensangelegenheit.
100%, Mann.
Bei euch beiden.
100%.
Wow, ja, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr das macht, weil es braucht mehr Leute wie euch, die da so ein bisschen aufscheuchen und rumrühren. Und keine Ahnung, bei der Politik denke ich mir immer, die werden dann aktiv, wenn die erkennen, aha, da sind Leute, die Lärm machen.
Dankeschön.
Das sind nicht selber die Leute, die aktiv werden. Also eigentlich macht ihr deren Job. So, was ich vorhin versucht habe zu erklären. So, eigentlich ist das ein Kindergartenscheiß, dass du Leuten erklären musst, es braucht so Versammlungsort, es braucht Community-Shit. Das ist Kindergarten, das ist so most obvious Shit. Aber warum wird das nicht gemacht? Weil es gibt keine finanziellen Interessen dahinter und es kümmert sich keiner dran. Und dann sitzen da irgendwelche leidenschaftslosen Leute, ganz zu schweigen davon, wie das strukturell aufgebaut ist. Also da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Also so in diesem Labyrinth. Das ist ja nicht ein Amt, wie du schon gesagt hast, Sport und Grünfläche ist nicht dasselbe. Dann müssen die miteinander reden und das ist langsam, dann müsst ihr miteinander reden. Und das ist dann wahrscheinlich der Punkt, wo es sich auch ein bisschen anfühlt wie ein Krieg, wo man sich denkt so, doch, was sind das für Strukturen, warum, was soll das? Ist eigentlich so obvious, also wie, was muss man denn da noch machen? Ja. Und Ich fand das cool, dass du so, oder willst du kurz noch was sagen?
Nee, also nur, das sind eigentlich nur zwei Sätze, ich versuch's. Und zwar, die Stadt Frankfurt merkt es erst, uns zu helfen, nachdem sich Leute im Hafenpark verletzt haben und sich diese auch in die Notaufnahme begeben mussten durch Knöchelverletzungen oder Bänderrisse. Satz 1. Satz 2. Wir konnten Fördersummen, Sponsorengelder in Höhe von mindestens 400.000 Euro besorgen, die rein der Hafenparks Kordrenovierung zugutekommen würden. Diese jedoch nicht investiert werden dürfen, weil die geltende Grünflächensatzung im Hafenpark dagegen spricht und im Besonderen gegen Werberechte dagegen spricht. Also 2 Sätze, ich denke, ganz gut hin.
Eine Sache würde mich zu dem ganzen Entwicklungsplan noch interessieren, weil jetzt haben wir verstanden, wie es dazu gekommen ist und warum ihr das macht. Und du hast so ein bisschen die Aussicht geschildert für die nächsten Jahre. Ich glaube, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass actually die Renovierung dieses Platzes an der EZB ansteht. Das wirkt so, als wäre das in trockenen Tüchern.
Mai 2023.
Toi, 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 geil. Ich mache 3 Kreuze, wenn es dann soweit ist. Aber dieser Weg von Vereinsgründung hin zu GmbH. Wie und warum habt ihr diesen Weg ausgelotet und nicht vielleicht einen anderen?
Ja, guter Punkt. Also ich sag mal so, es hat sich so ergeben und es ist die logische Herangehensweise, würde ich das einfach mal runterbrechen, weil wir wollen neue Talente rausbringen, wir wollen neue Talente aus Frankfurt rausbringen und den Menschen, die hier wohnen, ein Gesicht geben und eine Plattform geben, mit der sie sich identifizieren können. Und das kann man bei uns definitiv. Und die Gründung der GmbH ist halt auf Perspektive gesehen der logische Schritt, um Courts zu renovieren. Man kann sich nicht nochmal 3 Jahre circa in jeder Stadt mit dem bekämpfen, in Anführungszeichen, wie wir es jetzt die letzten 3 Jahre in Frankfurt gemacht haben, nur um denen zu sagen, wie wichtig Super Courts sind. Und das wollen wir halt umgehen. Und das ist so der einzig logischste Weg. Sag mal du noch was,
Bro. Ja, es geht ja darum, dass wir jetzt mehr oder weniger über die Jahre Erfahrung sammeln und dann so einen Blueprint zusammenstellen können. Und es wäre ja dumm, seine Erfahrung und sein Blut und Schweiß einfach zu verschenken. Natürlich bieten wir jetzt schon vielen Leuten in anderen Städten unsere Expertise an, aber die Umsetzung der hapert es dann am Ende, weil viele Leute nicht hartnäckig genug sind oder den Leuten nicht ans Bein pissen wollen oder einfach nicht die Zeit haben. Und ja, zur Vereinsgründung, also was nämlich gesagt wurde, ist, das Streetball ist ja unter anderem auch 3x3 Basketball. Wir spielen 4x4 bei uns in Frankfurt hier, aber 3x3 Basketball ist mittlerweile eine olympische Sportart. Der Deutsche Basketballbund richtet auch im Jahr sehr, sehr viele 3x3 Turniere aus, die am Ende in einem Finale da münden, in Berlin, glaube ich.
Ne? Berlin und Frankfurt.
Berlin und Frankfurt. Und der Gewinner von diesem Finale geht dann auf die europäischen Meisterschaften und so weiter und so fort. Also es ist eine olympische Sportart, das ist mittlerweile competitive geworden. Und die Sache ist halt die, dass diese Sportart nicht in Hallen groß wird, sondern bei uns. Und wir stellen ja auch Teams für die Turniere, über die ihr gesprochen hast, sind ja alles 3x3 Turniere. Und durch den Verein wollen wir einfach dafür sorgen, dann doch ein bisschen Struktur reinzubekommen. Und das Wichtige ist halt Fördergelder. Also manche Leute brauchen vielleicht auch Basketballschuhe, denen können wir dann Basketballschuhe geben. Und wir wollen halt einfach eine ordentliche Struktur zum Trainieren bieten. Also es geht jetzt nicht darum, dass man einen Verein gründet, weil wir sind ja eigentlich halbwegs gegen Vereine so, oder wir sind ja für die freie Sportszene, aber der Verein ist dafür gedacht, diesen 3x3 Teams eine gewisse Grundstruktur zu geben. Und deshalb machen wir den Verein, weil man sich halt als Verein auch dafür qualifiziert, Förderpakete zu bekommen. Der Deutsche Basketballbund macht ja gerade wieder, gibt ja gerade wieder Förderpakete raus, also Basketball-Starterpakete. So, bei uns hapert es halt an simplen Sachen, die man nicht so einfach bekommt, am Basketball schon so. Das ist ein rares Gut, so. Weil wenn du Basketbälle hast und nicht ordentlich auf die aufpasst, dann sind die weg und dann kostet es halt aus der privaten Tasche wieder 60 Euro, um einen ordentlichen Basketball zu holen. Wenn man halt die Möglichkeit hat, als Verein vom Deutschen Basketballbund zum Beispiel 10 Basketbälle gesponsert zu bekommen, Leibchen oder was auch immer, dann hat es ja schon gelohnt, den Verein zu gründen, mehr oder weniger. Nice. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, ey, ihr müsst jetzt hier Vereins also Mitgliedsbeitrag zahlen und nein. zu dieser Vorstandssitzung kommen. Das ist Mittel zum Zweck, sagen wir es mal so. Genau.
Geil. Also so schön die Vision weit vorausgeschickt und dann so die logischen Steps, die dem nachfolgen. Ich glaube, wir waren jetzt sehr, sehr tief in dem EZB-Thema drin, haben das schön beleuchtet. Wir haben noch 7 Minuten. Und ich würde von euch beiden gerne noch kurz wissen, was ihr aktuell macht, abseits von dem EZB-Thema. Also, ob ihr was schafft, ob ihr was studiert, ob ihr auflegt, in deinem Fall weiß ich es ja. Wer ist der Philipp, wer ist der Tordi, abseits von EZB-Basketball? Ach du.
Ja, also ich fange erst mal mit dem akademischen Teil an, das wäre wollen ja alle hören wahrscheinlich. Nee, also ich studiere jetzt Geowissenschaften. Ich war davor 2 Semester in Physik. Das Problem ist, Physik ist ultra zeitaufwendig. Ich sage mal, es ist ein Fach für jemanden, der direkt nach dem Abi zu Hause sitzt und von den Eltern durchgefüttert wird. Und dann hat man auch Zeit, diese ganzen Abgaben zu schaffen, weil man hat jede Woche Abgaben, die über 50% sein müssen.
An der Goethe, gell?
Ja.
Ja.
Also es sind halt drei Abgaben, selbst wenn man die abschreibt, brauchst du 2 bis 3 Stunden. So komplex sind die. Ich habe ein Fach gebraucht, wo man Naturwissenschaft hat, aber trotzdem nicht sein Leben abgeben muss. Und einmal das, ich arbeite beim Listener, falls ihr ihn kennt, das ist eine Boutique hier in Frankfurt, Concept Store, arbeite ich auch.
Hast du auch schon mal aufgelegt, ne? Da war ja, immer genau. so eine Sommerparty oder sowas.
Genau, da hatten wir eine Party mit 2-mal Konfrontation mit Polizei vorm Laden, auch im Laden. Diesen Donnerstag lege ich ja übrigens auch wieder auf. Was mache ich noch? LCB Basketball, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Und ich lege auch noch auf, ja.
Als Waldbrand.
Als Waldbrand,
genau. Und ein Ding habe ich mir noch rausgeschrieben bei dir. Terminal Frankfurt. Ist das noch aktuell?
Ja, das habe ich mit FFM gemacht.
FFM, ne?
Ja, genau. Wir haben... Es war ursprünglich eine Idee, Upcoming Artists eine Plattform zu bieten. Wir haben ja während Corona hochgezogen, aber genau, ich habe einfach zu viel gemacht. Dann wurde einfach zu viel. Und mittlerweile machen dieses Konzept auch viele andere. Wir haben auch Klamotten gemacht. War auch ganz nett. Aber ja, also wenn die Zeit kommt, wird es ein Revival geben oder es wird vielleicht was Ähnliches mit einem anderen Namen geben. Mal sehen, was kommt. Aber cool. Es kommt was.
Sehr schön.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin auch akademisch tätig.
Aktiv.
Aktiv. Aber betriebswirtschaftlich, international ausgerichtet. Ja, whatever. Nicht aufregend. Drüben an der FH, also in Frankfurt, Frankfurt University of Applied Sciences, wo wir auch, wie gesagt, dankbar sind, dass wir durch die Empfehlung am Hessen Ideenwettbewerb teilnehmen können. Aber da gehe ich wieder in die andere Richtung. Also bei mir, bin im Studium, arbeite aktuell in München bei Kicks, auch im Rahmen eines Studiums, Pflichtpraktikum, wo ich jetzt dort untergekommen bin, in der WG mit einem Frankfurter, tatsächlich auch. Grüße an Leo. Und dort bin ich bis Ende Februar noch, bin aktuell im Marketing und werde jetzt, wenn es gut läuft, im Dezember die Abteilung wechseln, dass ich noch andere Einblicke bekomme aus Finance und dem Einkauf, einfach um so viel wie möglich zurück nach Frankfurt zu nehmen, weil die Zeit einfach begrenzt ist. Vielleicht kann man an dieser Stelle nochmal Kicks danken, dass wir Schuhe zur Verfügung gestellt bekommen haben, die wir am Freitag und Samstag an die ganzen Leute, Kids, verteilt haben. An Soundbox, die uns die Boxen seit gut 1,5 Jahren zur Verfügung stellen.
Unser erster Supporter, Soundbox. Grüße, Liebe, wirklich. Ja,
auf jeden Fall Kopenhagen. Wenn alles gut läuft, sind wir auch nächstes Jahr dort, um ein Turnier dort auszurichten mit dem Marius von Super Kopenhagen. Also wir machen alles und jenes in jegliche Richtung. Schreiben hochwissenschaftlich noch nicht, weil wir noch keine Professoren sind, aber Essays an der Hochschule, um Streetball auch wissenschaftlich auszurichten, wo auch die Professoren, sage ich mal, dankbar sind, denke ich, weil wer schreibt schon Texte über den Streetball außer Steffen Wenzel und wir, den wir auch auf der Hauptwache begrüßen durften. Ja, das ist unser Stand gerade.
Du sollst gerade eigentlich über dich reden, aber ja.
Der hat er ja gemacht mit Marketing bei Kicks und
Studium. Ich bin halb Brasilianer, mein Dad kommt aus Würzburg. Und
geil. Ja, weil das ist auch etwas, was euch.
Bricks.
Auch was, genau. Etwas, was euch verbindet. Weil Kicks ist ja Online-Shop für Sportklamotte und Streetwear, würde ich sagen. Genau. Listener Concept Store, auch so Urban Fashion, würde ich jetzt einfach mal Überbegriff nennen. Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass Klamotten halt auch irgendwie ein wichtiger Bestandteil der Basketball- oder auch der Hip-Hop-Kultur sind. Von daher schließt sich jetzt perfekt der Kreis zum Anfang. Und ich finde, wir hatten ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, dass ihr da wart. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wolltet? Irgendwelche Sachen, auf die sich die Leute freuen können? Irgendwelche Termine, die ihr ankündigen wollt? Irgendwelche Leute, die ihr grüßen wollt?
Nee. Also in den nächsten Tagen werden wir auch im Rahmen des Projekts die ganzen Fotos und Videos online stellen. Auf unserer Website, es wird ein YouTube-Video geben, es wird Fotos und Videos auch auf Instagram geben, um die große Allgemeinheit anzusprechen. Und wenn diese Kommunikation sag ich mal, abgeschlossen ist, werden wir wieder gezielt auf den 1. Dezember zu sprechen kommen, zur Preisverleihung des Hessen Ideenwettbewerbs, wo wir jetzt am kommenden Donnerstag eine Jury-Sitzung halten werden. Also je nachdem, wann der Podcast rauskommt, am 17.11. ist die Jury-Sitzung und dann am 1. Dezember die Preisverleihung in Frankfurt, wo jeder und jede und jeder gerne vorbeikommen darf. Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Es gibt lediglich einen Link online auszufüllen, den werden wir auch nochmal posten. Und ja, der erste Platz ist dotiert mit 5.000 Euro und dann das wird das ganze Geld für den ganzen Projekt zugutekommen.
Holt euch das Hack.
Und wir haben noch viel zu tun. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Es hört nie auf und wir sind dankbar für alle, die uns supporten, für alle, die Bock haben, mit uns diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und danke für die Einladung bei Podcast Pulli.
Und es kommen bald neue Pullis, alle vor allem. Ja, es kommt.
Und neue Sweatshirts und neue T-Shirts.
Korrekt.
Und neue Sticker und alles Mögliche.
Sehr schön. Danke, dass ihr da wart. Mein Name ist Joscha. Das war Podcast Brudi Nummer 46. Okay. Danke, Tordi. Danke, Philipp. Waldbrand. Wir sind draußen. Ciao.
Podcast Brudi. Podcast Brudi. Brudi.